Ihr Lieben, wir sind im Markus-Evangelium unterwegs und wir kommen an das Ende von Markus 12. Und auch dort gedacht, das ist eine sehr kurze, aber eine sehr, ja, ich denke, sehr bekannte Geschichte. Wer von uns kennt diese Geschichte nicht? Die Geschichte der armen Witwe, die ihr Letztes gab. Unglaubliche Geschichte, wenn man sich wirklich mal darauf einlässt, was hier zum Vorschein kommt. Und ich möchte sie uns aber erstmal lesen, dass wir einfach gemeinsam auf dem gleichen Stand sind. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld einwarfen. Viele Reiche gaben große Summen. Doch dann kam eine arme Witwe und warf 2 kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht etwa 1 Groschen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Was für eine Geschichte. So kurz, aber so eindrucksvoll und so geladen mit dem, was Jesus hier versucht, uns zu sagen. Und ich möchte uns heute Morgen, ich habe gedacht, okay, wie macht man dort den besten Einstieg dazu, damit wir gleich in die Geschichte hineinkommen. Ich möchte uns mal eine Frage zum Anfang stellen, die muss keiner laut beantworten, nur für dich in deinem eigenen Herzen. Angenommen, du hättest nur noch 2 mal 5 Cent in deinem Portemonnaie, in deiner Geldbörse. Was würdest du machen? Ich habe überlegt, mit 5 Cent, glaube ich, da würde uns nicht viel einfallen. Ich weiß nicht, was wir damit überhaupt noch kaufen können. Ja, das ist so außerhalb jeder Reichweite für uns. Ja, vielleicht muss ich sagen wir mal wenigstens, ja, gehen wir mal eine Stufe höher. Okay, sagen wir 2 Euro. Das ist viel mehr, als was diese Frau hatte und gab. Es steht wirklich hier im Text, ja, 2 kleine Kupfermünzen. Interessanterweise passt das mit unserem europäischen Geld nämlich auch zusammen. Und 1 Lepta, so heißt das nämlich hier im Griechischen, das ist das, was sie gab, ist umgerechnet 5-6 Cent. Das passt genau mit unserer Kupfermünze, mit unserer 5-Cent-Münze zusammen. Das ist alles, was diese Frau hatte. Was würdest du damit tun? Wenn das alles wäre, was du hast. Wow. Und ich glaube, da merken wir, was das für eine Geschichte ist, oder? Was Jesus uns hier als Beispiel vorsetzt. Ich meine, woran denkst du, wenn du nur noch 2, bleiben wir mal bei Euromünzen, wenn du nur noch 2 Euro in der Tasche hättest, woran würdest du denken? Was mache ich mit dem Geld? Und weißt du, was du jetzt denkst, was du jetzt in diesem Moment denkst, das sagt unglaublich viel über dich aus. Ich selbst finde die Frage unglaublich schwierig, weil ich mich da in einem Dilemma wiederfinde, weil ich gerade beim Studium dieser Geschichte im Grunde genommen weiß, ja, wenn ich Jesus wirklich zum Staunen bringen will, dann müsste ich davon bereit sein zu geben. Ich müsste einiges da reflektieren. Und auf der anderen Seite wäre Spenden für mich in dem Moment wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, das Letzte, woran ich denke. Und ich würde zu dem Thema Spenden in dem Kontext wirklich nur kommen aufgrund dieser Geschichte. Aufgrund dem, was Jesus hier versucht zu sagen. Nur deswegen. Ihr Lieben, Jesus ist immer noch im Tempel. Und zweimal hat Jesus, nur zweimal in der gesamten Zeit, er hat viel Kontroversen gehabt. Wir sind die alle durchgegangen, ja? Menschen haben, die religiöse Führung hat ihm eine Frage nach der anderen gestellt und da war immer Spannung. Aber zweimal hat Jesus in der Zeit des Tempels gelobt. Zwei Menschen. Das eine war auch ein Schriftgelehrter. In Markus 12. Der kam und Jesus fragte, was ist das größte Gebot? Und Jesus ihm sagte, Gott zu lieben, deinem ganzen Herzen, deinem ganzen Sein mit aller Kraft. Und dann das Nächste, deinen Nächsten wie dich selbst. Und dieser Mann sagt darauf, ja, genau so ist es. Jesus, du hast recht geredet, genau das. Das ist mehr wert als alle Opfer. Und Jesus lobt diesen Mann, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und hier haben wir jetzt eigentlich die Antwort, die Erweiterung auf diese Geschichte. Hier haben wir jetzt eine Geschichte, wo eine arme Frau ein Opfer bringt und sie bringt im Prinzip die praktische Lektion dazu, wie liebe ich Gott mit meinem letzten Sein? Wie liebe ich Gott mit meinem ganzen Sein? Wie kann man Gott lieben? Wilkins bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, das kleine Opfer der Armen ist mehr wert als die großen Spenden der Reichen. Wir lieben Gott, und das finde ich auch so schön an dieser Geschichte, Jesus sieht hier nicht auf den Mangel in den Opfern. Gott sieht nicht auf den Mangel in den Opfern, was jemand gibt oder was jemand nicht gibt, sondern er sieht auf die Verhältnismäßigkeit, in der das Opfer gegeben wurde. Etwas zu geben, wenn man so gut wie selbst nichts hat. Wow, da applaudiert Gott. Da ist Gott begeistert. Da steht er auf. Wenn man selbst bedürftig ist, wenn man selbst braucht, wenn man selbst haben möchte. Und dann gibt, das imponiert Gott. Und wisst ihr, in gewisser Hinsicht bringt mich diese Geschichte sogar auch an den Rand, an den Punkt, irgendwo ein Stück weit zu sagen, die Armen und die Einfachen, die nicht viel haben, haben im Grunde genommen einen großen Vorteil bei Gott. Denn sie können bereits mit dem Kleinsten, was sie geben, und wenn es nur ein bisschen ist, Gottes komplette Aufmerksamkeit in Beschlag nehmen. Es ist beeindruckend, diese Geschichte. Wenn man Gott beeindrucken will, ihr Lieben, dann kann man es nur mit der Liebe zu ihm tun. Mit einem liebevollen Vertrauen. Anders geht es nicht. Ja, wir können Gott beeindrucken, aber nur auf diesem Weg. Und diese Frau ist ein Beispiel für uns. Und wie lieben wir Gott? Wie sollen wir denn jemand lieben, den wir nicht anfassen können, der selbst keine Bedürfnisse hat, der nichts braucht? Wie denn? Wie soll das denn funktionieren? Und da können wir so dankbar sein, dass Gott uns Wege geöffnet hat, wo er sagt, das gefällt mir. Folgt meinen Geboten. Nicht, weil ich das brauche, sondern einfach, weil es mir gefällt. Und damit könnt ihr mich lieben. Wir müssen, ihr Lieben, das ist eine Herausforderung. Wir müssen Wege finden. Wie können wir Gott lieben? Irgendwie müssen wir das zum Ausdruck bringen. Natürlich können wir Gott sagen, Herr, ich liebe dich. Und das sollten wir auch. Das sollte natürliche Sprache in unseren Gebeten sein. Aber ganz ehrlich, ihr Lieben, es braucht Taten. Irgendeiner Form. irgendetwas, was uns auch wehtut. Und wo wir es trotzdem gern tun, weil wir wissen, es gefällt ihm. Dann fangen wir an, Gott zu beeindrucken. Ja, und heute ist in der Frage, oder die Frage, die Christus, ja, was viele Christen heute oft an Frage stellen, ist vielleicht mehr, was kommt für mich dabei heraus? Wo bekomme ich heute vielleicht am meisten geboten? Ja, wo sind die besten christlichen Veranstaltungen? Die interessantesten Veranstaltungen? Was habe ich davon, mich in Menschen zu investieren, die schwerfällig sind, die vielleicht depressiv sind, möglicherweise vielleicht nicht mehr die Jüngsten sind, nicht mehr so formbar sind? Was habe ich davon? Ich kann doch meine Zeit mit besseren Dingen füllen. Und ich denke, diese Geschichte berührt etwas dieser Art. Unsere Verhältnismäßigkeiten neu zu überdenken. Denn am Ende, ihr Lieben, geht es doch um welche Frage? Was gefällt Jesus? Oder? Nicht um die Frage, was gefällt mir? Sondern es geht um die Frage, was gefällt Jesus? Ich habe es überschrieben mit Jesu Lob gegenüber einer armen Witwe. Was hilft uns so zu geben oder so zu sein wie diese Frau? So geben zu können, dass es Gott wirklich gefällt. Was hilft uns dabei? Beim letzten Mal ging es um die Frage, wer ist der Christus? Ja, und Christus hat anhand von Psalm 110 gezeigt, dass er sowohl Davids Sohn als auch Davids Herr ist. Aber jetzt geht es um die Frage, wie lieben wir Gott richtig? Und ihr Lieben, es gibt keinen größeren Sinn für uns, als herauszufinden, wie lieben wir Gott. Viele sagen, der größte Sinn des Lebens ist es zu lieben. Ja und nein. Ja und nein, würde ich sagen. Ja, zu lieben macht das Leben sinnvoll, aber erst Gott zu lieben, ihr Lieben, gibt unserem Leben wirklich einen ewigen Sinn. Von daher gibt es keine größere Mission und höhere Bestimmung, als den Sinn unseres Lebens darin zu finden, Gott zu lieben. Eine Besonderheit hier in dieser Geschichte ist, dass Markus uns von allen Evangelienschreibern diese Geschichte am ausführlichsten erzählt. Nur noch Lukas erzählt uns diese Geschichte auch. Und wenn Markus uns eine Geschichte sehr ausführlich erzählt, dann hat das einen besonderen Grund. Dann legt er einen Schwerpunkt da drauf. Weil Markus das kürzeste Evangelium überhaupt ist. Und es ist die letzte Geschichte im Tempel. Das heißt, die Zeit im Tempel. Wir haben gesehen, wie Jesus nach Jerusalem kam. Wir haben gesehen, wie Jesus durch den Tempel fegte und aufgeräumt hat. Wir haben die ganzen Konflikte gesehen. Er ist immer noch im Tempel. Das ist der Moment, wo er den Tempel bald verlässt. Die letzte Geschichte und wo er nicht mehr zurückkehrt. Und es ist doch interessant, ihr Lieben, dass die Auseinandersetzung, dass im Tempel die Geschichte begann mit Auseinandersetzung worüber? Wie ging die Geschichte los, als Jesus nach Jerusalem kam? Die Tür schlägt. Gleich. Gut. Wenn es nicht so einen Krach macht, dann ist okay. Mit dem Einzug, und es ging damit los, dass er als erstes in den Tempel ging. Und was tat? Die Tische der Geldwechsler umschmiss und sagte, ihr habt mein Haus zu einer Räuberhöhle gemacht. Es soll ein Gebetshaus sein. Merkt ihr was? Der ganze Konflikt ging los an dem Umgang mit Geld im Tempel. Richtig? Und es endet im Umgang mit Geld im Tempel. Es begann alles mit einem falschen Opfer. Aber es endet mit einem richtigen Opfer, mit einem Opfer des Herzens. Es begann alles mit scharfer und heftiger Kritik von Jesus. Aber es endet mit Lob und Würdigung. Am Ende, ihr Lieben, Anfang und Ende spricht davon, dass Gott sehr daran interessiert ist, wie wir mit unserem Geld umgehen. Wie wir mit dem umgehen, was er uns geschenkt hat. Weil es uns zeigt, wer unser Gott ist. Weil es uns zeigt, wer unser Gott ist. Wollen wir das Lob Gottes? Dann haben wir hier eine krasse Geschichte, die uns wirklich deutlich offenbart, wie wir an den Punkt kommen, dass Gott uns loben kann. Von dieser Geschichte können wir unglaublich viel lernen. Und wir müssen innehalten und da einfach mal das auf uns wirken lassen, einatmen, staunen. Was passiert denn hier gerade? Und was könnte uns helfen? Ich will nicht sagen, dass wir an... Bin ich an dem Punkt, wo diese Frau ist? Aber was kann mir helfen? Was kann uns helfen, zu diesem Punkt ein Stückchen mehr zu kommen? Dass wir uns aus der inneren dieser Klemme, dieser Verklammerung lösen können, die sagt, ich muss zuerst für mich selbst sorgen, für mich selbst da sein, weil es sonst niemand anders tut. Wie kommen wir dahin? Was hilft uns in dieser Geschichte? Ich sehe zwei Punkte. Das eine ist, wir brauchen die Erinnerung, Gott sieht mich. Wir brauchen die Erinnerung, Gott sieht mich. Das ist genau das, was Jesus hier tut. Er setzt sich hin und sieht zu und beobachtet. Und ihr Lieben, dass Gott mich sieht, das meine ich jetzt in einer positiven Art und Weise. Ja? Viele denken gleich, meine Zeit, Gott sieht mich, um darauf zu warten, bis ich einen Fehler mache und dann haut er zu. Nein, wisst ihr, ich habe auf meinem Schreibtisch ein schönes Bild von meiner Frau. Ja? Und das hilft mir in meinen Aufgaben. Das hilft mir, wenn ich ein Bild habe, wo sie mich ständig anschaut. Meistens. Ja, in aller Regel ist das keine Qual für mich. Das tut mir gut, weil ich weiß, dass ihre Haltung mir gegenüber eine positive, eine gute ist. Und so ist das auch hier. Jesus setzt sich hin, aber diesmal nicht, um zu lehren. Jesus muss nicht immer lehren. Diesmal nicht, um zu predigen. Er muss nicht immer predigen. Diesmal erstmal nur, um zu beobachten, um zu sehen. Und was will er sehen? Die Menschen. Alle Menschen. Alle Menschen, die dort ein- und ausgingen im Tempel. Das, was hier beschrieben wird, ist wohl der Vorhof der Frauen, wo die arme Witwe reingeht. Und man sagt, dass es 13 trompetenförmige Gefäße dort gab, wo jemand sein Geld hineinlegen konnte und spenden konnte. Also Menschen wurden aufgerufen zu geben für was immer nötig war an der Tempelarbeit oder für die Priester, die Leviten. Aber das Schöne ist, ihr Lieben, wenn wir uns die Geschichte anschauen, zumindest in dieser Geschichte mal, Jesus beobachtet nicht, um was zu tun. Um zu kritisieren. Richtig? Sondern er beobachtet, ob es jemanden gibt, jemand aus der Masse, den er herausheben kann, den er loben kann und sagen kann, das heißt es, Gott zu lieben. Das heißt es, er beobachtet in positiver Weise. Und dann kommt da eine Witwe, der man offensichtlich schon ansah, dass sie arm ist. Und Jesus schenkt seine ganze Aufmerksamkeit dieser einen Frau. und lässt die Augen auf sie und geht ihr hinterher. Und er sieht, wie sie zu einem dieser trompetenförmigen Gefäße geht und ihre zwei letzten, so sah das aus, zwei Lepta, also wirklich zwei 5-Cent-Groschen, wie ich sie vorhin aus meiner Geldbörse geholt habe, und das dann in einer dieser Körbe oder Gefäße hineingelegt. Das hat nicht groß geklirrt wie bei den Reichen. Ja, wenn die da mit ihren Münzen kamen und das alles da reingeschüttet haben, das sind leichte Münzen gewesen. Kupfer selbst ist weich. Das war nicht auffällig. Aber das Interessante ist, ihr Lieben, was ich sehr interessant finde an dieser Geschichte, Markus wusste genau, was diese Frau gegeben hat. Ganz offensichtlich hat diese Frau keinen Hehl daraus gemacht, wie wenig sie gibt. Es wird uns gesagt, genau wie viel sie in der Tasche hatte, wie viel sie gab, dass sie alles gab. Aber ihren Namen wissen wir nicht. Sie hat sich nicht ihrer geringen Gabe geschämt, sondern brachte es gern. Ihr Lieben, diese Geschichte spricht davon, Gott sind die geringsten Gaben wichtig. Es ist eine falsche Haltung zu sagen, ich habe nicht viel zu bringen. Was kann ich denn investieren in Gottes Reich oder in die Gemeinde? Ich kann nicht so predigen, ich kann nicht so singen wie eine Alisa. Ja, mein Portemonnaie ist auch nicht dick. Ich habe nicht viel Kraft. Aber entscheidend ist, dass wir aus der richtigen Haltung gehen. Jeder kann in seinem Geben von Gott gelobt werden. Jeder. Und Gott schämt sich nicht unserer, wenn wir so gut wie nichts haben, solange wir nur vertrauensvoll sind im Geben. Und ich denke, das ist eine wichtige Erinnerung. Das hilft mir. Dieses Wissen, Gott sieht mich. Gott sieht dich, Gott sieht uns in positiver Weise. Er wartet, er schaut. Was wird ein Ralf tun? Was wird eine Lena tun? Was wird ein Jonas tun? Was wird eine Emma, ein Dieter? Was wird geschehen? Was wird er jetzt machen? Und ich wünschte, dass das etwas in uns tut, wo wir sagen, wir wollen Gott ab und zu mal überraschen. Denn darauf hat Jesus gewartet und er wurde überrascht. Von dieser Witwe. Was sehe ich noch als Ermutigung in dieser Geschichte? Das Zweite, wir brauchen gottgeschenkte, einprägsame Bilder in unseren Herzen, die uns im richtigen Moment fordern können. Denn das ist nämlich genau, was Jesus jetzt tut in den Versen 43 und 44 mit seinen Jüngern. Schaut euch das nämlich mal an. Da heißt es dann, er rief seine Jünger zu sich und sagte zu ihnen, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Ihr Lieben, was wir brauchen, um zu lernen, gerne zu geben, auch wenn wir nicht viel haben, wird uns hier beschrieben. Wir brauchen so etwas wie Bilder in unserem Kopf. Wir brauchen so etwas wie Videoclips. Das ist genau das, was Jesus jetzt nämlich hier tut mit seinen Jüngern. Kommt hierher, jetzt haben wir hier ein Videoclip, jetzt haben wir hier ein ganz praktisches Beispiel. Und ich will, dass wir das durchgehen miteinander, dass ihr genau darauf achtet, denn das ist es. Ich will, dass hier ein Bild in eurem Herzen, in eurem Kopf sich verankert. Dieses Bild von dieser Frau. Und ihr Lieben, wir haben das lange nicht mehr gesehen im Markus-Evangelium. weil Jesus ständig unterwegs war mit den religiösen Führern, mit ihnen zu streiten. Aber jetzt wendet sich Jesus wieder seinen Jüngern zu. Er hat nur noch wenige Tage. Und das sind die letzten Lektionen, die Jesus seinen Jüngern gibt. Er sagt, dieses Bild brennt euch ein. Was für eine Gegenstandslektion für die Nachfolger. Diese Frau ist ein unglaubliches Beispiel für Selbstlosigkeit, für gottgefälliges Opfern, für Gott von Herzen lieben und ihm dann auch zu vertrauen mit dem täglichen Bedarf. Wenn das alles war, was sie hatte, dann musste sie vertrauen, es wird weitergehen, es muss weitergehen. Und wenn Gott ein Wunder tun wird, und so gehe ich davon aus, dass diese Frau auch ein Bild in ihrem Kopf hatte. Vielleicht hatte sie das Bild von einer anderen Witwe in ihrem Herzen. Vielleicht das Bild von der Witwe zu Sarepta. Wer kennt die Geschichte? Wo Gott zu dem Propheten Elia sagt, ich will, dass du dorthin gehst. Ich habe dieser Frau befohlen, dass sie für dich sorgt. Und Elia kommt dahin zu dieser Frau, auch eine Witwe. Und die musste noch für ihren Sohn sorgen. Möglicherweise hatte diese Frau auch einen Sohn, gab trotzdem ihr Letztes. Und dann stand sie dort und Elia sieht sie. Und sie sammelt ein wenig Holz ein. Und sagt dem Elia, damit will ich ein letztes Feuer machen. Und ich habe noch ein bisschen Öl, ein bisschen Mehl. Ich werde meinem Sohn und mir daraus dann ein letztes Brot backen. Und dann werden wir sterben. Und dieser Frau sagt Gott, ich will, dass du meinen Propheten versorgst. Vielleicht war das das Bild aus dem Herzen, dass diese Frau so in der Lage war zu geben. Und damals geschah ein Wunder. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug wurde nie leer, solange es in Israel diese schwere Hungersnot gab. Möglicherweise war das ihre Geschichte, die sie in ihrem Herzen abgespielt hat. Und ihr Lieben, wir brauchen solche Bilder in unserem Kopf, die wir wiederholen, die wir abspielen, wie Videoclips. Dass, wenn der Moment kommt, wenn so eine Situation in unserem Leben geschieht, dass solche Bilder uns an der richtigen Stelle aufpoppen, im Herzen, im Kopf, und dann in der rechten Weise herausfordern. Denn sonst verändern wir uns nicht. Sonst würden wir nie dahin kommen. Wir leben von diesen Bildern. Und das ist das, was Jesus mit seinen Jüngern tut. Er brennt es ein. Ja, woran denken wir, wenn wir nur noch zwei einzelne Euro-Stücke in der Hand halten? Wenn wir nicht die richtigen Bilder in unserem Kopf haben, dann werden wir nicht über uns hinauswachsen, ihr Lieben. Zwei Lektionen vielleicht aus dieser Geschichte, die uns begleiten können, über die wir nachdenken können und sollten. Das eine ist, im Geben geht es letztlich nicht um die Gabe, sondern um dein Herz. Im Geben geht es letztlich nicht um die Gabe, sondern um dein Herz. Was wir brauchen, ist erstmal die richtige Haltung zum Geben. Was wir verstehen müssen, ist, dass Geben ein Vorrecht ist. Wir dürfen geben. Wenn Gott danach fragt, dass wir geben sollen, dann ist es nicht, weil Gott bedürftig ist. Wenn wir in dieser Form denken, dann denken wir völlig verkehrt. Sondern Gott öffnet uns eine Möglichkeit, wie wir ihn lieben können. Und wie wir etwas tun können für sein Reich. Und was ist das größte Anliegen, was Gott hat? Was ist das größte Anliegen? Sein Reich. Oder wie Andreas am Anfang, seine Herrlichkeit. Das ist der Inhalt von jeder Predigt gewesen, als Jesus anfing zu predigen. Im Vater unser lehrt er uns das Gebet, ja? Dein Reich komme. Gott baut sein Reich und entweder wir nehmen an diesem Projekt teil oder nicht. Und ihr Lieben, das ist genau das, was wir als freie Baptistengemeinde seit Jahren, seit Jahrzehnten verkörpern. Dem Bau an diesem Reich Gottes. Und jeder ist eingeladen, der sagt, das ist mir wichtig, das will ich. Ich will mit dran teilnehmen, ob ich viel oder wenig geben kann, ob die Gemeinde viel oder wenig verkörpert. Und wenn Menschen mit uns dieses gleiche Anliegen teilen, dann sind sie eingeladen, mit uns zusammen Gott zu lieben und in sein Reich zu investieren. In welcher Form auch immer, das muss nicht immer Geld sein. Das können Gaben sein, die Gott eingeschenkt hat. Das kann eine Begeisterung sein, mit der man auf Menschen zunimmt und einlädt und sie hineinzieht in die Gemeinschaft und zeigt, das ist das, wie man Menschen begegnen kann. Die Geduld, die man mit Menschen hat. Aber sei am Ende nicht nur einer, der sich bedienen lässt. Ihr Lieben, hier haben wir die große Chance. Nichts ist schöner, als Gott zu lieben, oder? Wenn dein Leben am Ende vorbei ist, das Einzige, was ich bereuen werde, ist, dass ich Gott nicht genug gelebt habe. Aber wenn ich vor Gott stehe, das, was ich dann wirklich, wie ich mein Leben gefüllt sehen will am Ende, ist, dass ich ihn geliebt habe mit allem, was ich bin. Das ist das, was ich will. Nichts ist schöner, als Gott zu lieben. Und dazu braucht es nicht viel. Nur unser ganzes Herz. Aber irgendwie müssen wir es zum Ausdruck bringen. Und noch einen letzten Impuls, ihr Lieben. Ich glaube, dass der sehr wichtig ist für unsere Zeit und vielleicht auch gerade in dieser Corona-Zeit, in der wir stehen. Wie steht es um das Verhältnis bei uns zwischen Geben und Empfangen? Zwischen Dienen und sich bedienen lassen. Wie steht es um dieses Verhältnis? Dass es auf das Herz ankommt, das wissen wir. Aber ich glaube, dass diese Geschichte, die Jesus uns hier gerade versucht einzubrennen in unsere Seele, auch hier einen wunden Punkt bei christlichen Gemeinden berührt. In der modernen christlichen Landschaft sehen wir das doch immer wieder, oder nicht? Wir wollen, wenn wir doch ehrlich sind, wir wollen doch irgendwo bedient werden. Wir wollen Gottesdienste und Veranstaltungen haben, die gefüllt sind. Wir wollen ein Programm haben, das begeistert. Wir wollen Menschen auf der Bühne sehen, die jung sind und die begeistern können, die etwas versprühen. Wir wollen Menschen sehen, die zum Glauben kommen. Warum? Warum wollen wir das? Ist ein Grund nicht auch der, weil dadurch ich mich selbst auch emotional und geistig richtig auftanken kann? Ist das nicht das, was heute brandaktuell ist? Und wenn wir ehrlich sind, dann wollen wir das auch. Und ihr Lieben, darf ich da auch ehrlich sein? Und hört mir gut zu jetzt. So sehr das alles eine gewisse Berechtigung hat, so ruft uns Jesus mit dieser Geschichte zu etwas anderem, oder nicht? Und er gibt uns ein anderes Bild, was wir in unserem Herzen tragen sollen, oder nicht? Er gibt uns ein Bild, für das wir uns begeistern sollen. Einem aufopferungsvollen Lebensstil, einem Lebensstil, was die Massen nicht unbedingt begeistert. Es geht am Ende doch um die Frage, lebe ich, um zu dienen oder um bedient zu werden? Und ich denke, das berührt Jesus hier. Lebe ich, um zu opfern oder zu empfangen? Lebe ich, um zu lieben, Gott und Menschen zu lieben, oder lebe ich, um geliebt zu werden, Liebe zu empfangen? Natürlich müssen Menschen geistlich versorgt werden. Und natürlich müssen Predigten gut sein und gehaltvoll sein. Und Menschen müssen wachsen können. Aber vielleicht sind wir auch in einer Generation angekommen, wo viel die Performance heute zählt. Wo die Mediengesellschaft herrscht. Wo wir durch das geistliche Programm zippen. Und sagen, das gefällt mir in der Gemeinde, das gefällt mir dort, das will ich hier, das will ich auch haben. Warum ist das hier nicht bei uns? Ich will damit bedient werden. Man kann so reden, ja, man kann so reden. Und eine gewisse Berechtigung hat das auch, ich kann es nachvollziehen. Aber ganz ehrlich, ist das eine reife geistliche Haltung? Wäre das die Haltung, die Christus am Ende lobt? Nach der Geschichte, die er uns gerade vorgesetzt hat, die er versucht, in unsere Seele zu brennen? Die entscheidende Frage ist doch, was würde Jesus würdigen? Ist das die Frage, die uns treibt? Liebe ich Jesus, dann liebe ich auch die Menschen, die Jesus mir in meine Nähe gestellt hat. Egal wie schwierig es wird, ich entscheide mich immer wieder neu für sie, um ihm zu zeigen, ich liebe dich. Nicht, weil dieser Mensch vielleicht unbedingt liebenswürdig ist, sondern weil ich dich liebe, will ich diesen Menschen lieben. Und das ist mein Opfer. Eine Frage aus dieser Geschichte ist auch, sind wir bereit für diesen Blickwinkel? Sind wir bereit für diese Herausforderung? Welches Opfer würdigt Jesus? Und diese Geschichte sagt es uns. Vielleicht brauchen wir auch da nochmal eine eigene, persönliche, eine neue Ausrichtung. Zu sagen, Herr Jesus, das, was du als wertvoll siehst, das will ich als wertvoll auch sehen. Und darum gebe ich und liebe und gebe, was immer du mir gibst. Weil am Ende will ich dein Lob und nicht das Lob von anderen Menschen. Amen.